Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von Bayern 2.
Wer im vergleichsweise kuscheligen Nachkriegsdeutschland aufgewachsen ist, der hat sich in den vergangenen Jahren ganz schön umgeguckt. Erst eine Pandemie, was man bis dato nur aus Geschichtsbüchern kannte, dann ein Krieg vor der eigenen Haustür inklusive steigender Preise und der Frage, wie stabil der Frieden in Europa eigentlich ist. Und obendrauf dann noch die immer drängendere Frage, wie sich der Klimawandel noch begrenzen lässt. Deutschland im Krisenmodus. Genau so heißt auch das neueste Buch des Politologen Professor Christoph Butterwegge, den man vor allem als Armutsforscher kennt und der sagt, Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Energiepreisexplosion, Inflation etc. haben zu einer weiteren Verschärfung der sozialen Ungleichheit geführt. Grüße Sie, Herr Butterwegge.
Ja, hallo, Herr Buschek.
In welchem Ausmaß ist denn die Armut durch all diese Entwicklungen angestiegen?
Zahlen, die es dazu gibt, beziehen sich auf die Armutsgefährdung, eine Konvention der Europäischen Union, wonach als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens in dem betreffenden Land zur Verfügung hat. Das sind für einen Alleinstehenden 1.186 Euro. Und da kann man eigentlich ganz gut sehen, im Jahr vor der Pandemie, im Jahr 2019, gab es 13,2 Millionen Menschen, die in Deutschland unter dieser Schwelle lagen. Und im Jahr 2022, also dem letzten Jahr der Pandemie, waren es 14,2 Millionen Menschen, also genau eine Million mehr Betroffene.
Und können Sie erklären, wie das zustande gekommen ist? Sind es allein die gestiegenen Preise?
Das hatte sehr viel natürlich damit zu tun, dass die Arbeitslosigkeit angestiegen ist, dass vor allen Dingen aber auch nur das Kurzarbeitergeld dann gezahlt wurde, wenn während des Lockdowns weniger gearbeitet wurde oder auch ein Betrieb die Tore schloss. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass Solo-Selbstständige stark getroffen wurden, die dann auch nichts mehr verdienten, weil die Aufträge wegbrachen oder die Auftritte von Künstlerinnen und Künstlern oder Musikern. Und all das hat ja zu solchen Einkommenseinbußen geführt.
Ihr Buch beschäftigt sich ja vor allem auch damit, wie die Politik mit dieser Situation umgegangen ist. Würden Sie sagen, man hätte diese Entwicklung verhindern können?
Der Staat hätte besser diejenigen unterstützen können, die ohnehin kaum über die Runden kamen. Ich will mal so ein Beispiel nennen. Unmittelbar nach Beginn der Pandemie wurde ein Wirtschaftsstabilisierungsfonds geschaffen mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro. Da wurden so Firmen, bekannte Konzerne wie TUI, wie die Lufthansa, wie Galeria Karstadt Kaufhof unterstützt, was ja nichts falsch sein muss, wenn man Arbeitsplätze sichern will. Aber die Hartz-IV-Bezieher, die bekamen erst 14 Monate später im Mai 2021 150 Euro als Einmalzahlung. Und die hatten natürlich auch das Problem, dass sie Masken kaufen mussten, dass sie Tests bezahlen mussten, dass die Lebensmittelpreise übrigens auch damals schon gestiegen waren, nicht erst durch den Ukraine-Krieg.
Zuletzt gab es ja, wenn wir auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Inflation auch schauen, Preisbremsen für Strom und Gas. Haben die nicht geholfen?
Doch, die haben sicher im Einzelfall geholfen, aber auch die waren sehr ungerecht konstruiert. Derjenige, der zum Beispiel in einem großen Einfamilienhaus viel heizte oder sogar eine Sauna oder einen Swimmingpool hatte, der bekam sehr viel mehr vom Staat erstattet als derjenige, der in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung lebte und ohnehin schon vielleicht wenig geheizt hatte, deshalb, weil ihm einfach das Geld fehlte.
Wenn wir über Armutsbekämpfung sprechen, dann gibt es ja dieses große Projekt der Bundesregierung, das da heißt Kindergrundsicherung. Die soll die Kinderarmut deutlich reduzieren. Ein Projekt nicht ohne Streit. Es dauert auch alles länger, als man das vielleicht am Anfang erwartet hätte. Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Wie groß ist Ihre Hoffnung da auf ein gutes Ende?
Ja, leider steht die Kindergrundsicherung auf der Kippe. Und ich habe in dem Buch ein Kapitel genannt, Koalitionsstreitigkeiten um die Kindergrundsicherung als Vorboten einer sozialpolitischen Zeitenwende, Fragezeichen. Also ich befürchte, dass jetzt nach den neuerlichen Auseinandersetzungen darum, und das Ganze geht ja jetzt wirklich schon weit über ein Jahr, dass jetzt auch dafür das Geld nicht reicht, weil der Rüstungshaushalt soll stark ausgeweitet werden. Im Jahr 2028 soll er um ungefähr 35 Milliarden Euro höher liegen als heute, weil man das 2%-Ziel der NATO erreichen will. Für mich ist das nicht einsehbar, warum sich das nach dem Bruttoinlandsprodukt ergibt, sondern man muss eigentlich die Rüstungsausgaben danach gestalten, wie die Bedrohungslage ist. Aber wenn man den Rüstungshaushalt so stark erhöht von 50 auf 85 Milliarden Euro, dann bleibt natürlich für Soziales weniger über.
Wobei, wenn ich da einhaken darf, viele würden jetzt sagen, die Bedrohungslage, die ist auch nicht so gering derzeit.
Naja, wenn man sich anguckt, dass die Rüstungsausgaben der USA 10-mal so hoch sind wie die Russlands nach Angaben des SIPRI, des schwedischen Friedensforschungsinstituts, und auch die europäischen NATO-Staaten haben sehr viel höhere Rüstungsausgaben zusammen, dann darf man nicht annehmen, dass dieser Krieg in der Ukraine, der ja schlimm genug ist, der Angriffskrieg Russlands, dass der jetzt dazu führen würde, nachdem der 3 Jahre lang dauert, wird Russland jetzt nicht 3 Monate später oder 3 Jahre später irgendein westeuropäisches Land angreifen. Also insofern finde ich, wird da zum Teil auch eine Hysterie geschürt, die unangebracht ist.
Kehren wir nochmal zurück zur Sozialpolitik. Es gibt ja auch so ein bisschen ein grundlegend differierendes Verständnis von Sozialpolitik oder vom Wert von Transferleistungen zwischen Grünen und FDP vor allem. Die Haltung von Christian Lindner ist ja eher, gegen Armut hilft Arbeit und nicht immer mehr Transferleistungen, hat er mal gesagt. Ist da nicht auch ein bisschen was dran?
Ja, Erwerbsarbeit kann einen natürlich vor Armut schützen, besonders wenn sie gut bezahlt ist. Das Problem ist nur, dass ungefähr 1/5 der Beschäftigten im Niedriglohnsektor tätig sind. Und das heißt natürlich immer auch Armutsgefährdung. Dann wird die Bildung genannt. Und manchmal habe ich den Eindruck, der Bundesfinanzminister ist nicht besonders großzügig in Bezug auf Bildungsausgaben, sondern der Bildungshaushalt ist einer der Haushalte, in denen gekürzt worden ist, die er mit dem Rotshift angepackt hat. Also Bildung und auch Arbeit werden natürlich auch benutzt, um von dem eigentlich Notwendigen, nämlich mehr Geld für Soziales und auch für Umverteilung auszugeben, um davon abzulenken.
Familienministerin Lisa Paus tut sich ja offenbar schwer, Christian Lindner zu überzeugen, da eben die aus ihrer Sicht notwendigen Milliarden freizugeben. Hätten Sie denn ein schlagendes Argument, das ihr helfen könnte?
Ja, das hätte ich, weil Christian Lindner und die FDP legen ja immer großen Wert darauf, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt wird. Und wenn man sich überlegt, dass inzwischen 21,8% der Kinder, das sind über 3 Millionen, also ein doch ganz bedeutender Teil der nachwachsenden Generation, in Familien aufwachsen, die weniger als 60% des mittleren Einkommens haben, wo es dann Schwierigkeiten gibt, das Kind mal in den Zoo oder in den Zirkus mitzunehmen, dann fragt man sich schon, auch aus der Sicht des Wirtschaftsstandortes Deutschland, macht das Sinn, einen so großen Teil dieser jungen Menschen abzuhängen, oder wäre es nicht sinnvoller, die sowohl materiell besser zu stellen, die Familien, als aber natürlich auch dann mehr Geld für Bildung auszugeben, damit wir hochqualifizierte Arbeitskräfte für den Wirtschaftsstandort Deutschland haben. Insofern wäre es nötig, Armut und soziale Ungleichheit von Seiten der politisch Verantwortlichen konsequenter zu bekämpfen. Wenn man das tut, glaube ich, stärkt man auch die Demokratie.
Sie beschäftigen sich, wenn ich noch zum Schluss eine persönliche Frage stellen darf, ja seit vielen Jahren mit diesem Thema, und es wird, so wie ich das sehe und so wie es Ihre Zahlen ja auch darstellen, nicht wirklich besser, eher schlechter. Haben Sie selbst eigentlich Momente, wo Sie pessimistisch denken, mir reicht's, das führt doch zu nichts?
Ja, manchmal gibt es natürlich so resignative Phasen. Auf der anderen Seite sage ich mir, diese Auseinandersetzung um, wie Gelder verteilt werden in der Gesellschaft und ob man vielleicht nicht auch ein Stück Umverteilung von oben nach unten für die ganze Gesellschaft mit einem positiven Effekt versehen könnte, diese Auseinandersetzung wird ja weitergehen, und ich bin nicht jemand, der aufgibt, sondern ich bin jemand, der eben, wie Sie richtig sagen, schon seit vielen Jahrzehnten, insbesondere in Sachen Kinderarmut, sehr engagiert ist und diesen Kampf eigentlich auch fortsetzen wird.
Christoph Butterwegge, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Köln und Autor des gerade erschienenen Buches Deutschland im Krisenmodus, Infektion, Invasion und Inflation als gesellschaftliche Herausforderung, was übrigens die aktualisierte und erweiterte Neuausgabe des Vorgängers Die polarisierende Pandemie ist. Herr Butterwegge, danke fürs Gespräch.
Ja, bitteschön, Herr Buschek.